Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch zuerst einmal ein gutes neues Jahr. Schön, dass ihr auch 2026 wieder mit dabei seid und erklär mir die Welt hört. Wir sind gerade in der Winterpause und nutzen die Zeit, um einmal ein bisschen durchzuatmen und das neue Podcast-Jahr vorzubereiten. Für den Jahresstart wollt ihr euch aber trotzdem eine Best-of-Folge mitgeben, die inhaltlich, finde ich, perfekt zu dieser Zeit passt. Heute hört ihr nämlich die Folge 86 mit Matthias Strolz, die zuerst im November 2019 erschienen ist, also schon ein bisschen her. Viele kennen den Matthias als ehemaligen Neos-Gründer, aber heute arbeitet er vor allem als Autor und als Organisationsentwickler. In der Rolle begleitet er Menschen dabei, ihre Potenziale zu entfalten. Und in der Folge spricht er darüber, wie wir vom Passagier zum Piloten oder zur Pilotin unseres Lebens werden. Also weniger von Erwartungen uns treiben lassen und mehr selber entscheiden, was uns wichtig ist und wohin wir wollen. Und ich finde, genau solche Fragen passen zum Jahresbeginn. Und der Matthias erzählt es nicht nur theoretisch, sondern auch mit vielen persönlichen Beispielen und Übungen, was ich wirklich total nützlich finde. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's mit der Best-of-Folge mit Matthias Strolz.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man der Pilot seines Lebens wird und was das überhaupt heißt, erklärt uns gleich Matthias Strolz. Hallo.
Na, hallo.
Matthias, falls dich jemand nicht kennt, stelle ich doch nochmal kurz vor, bitte.
Ja, ich bin ein Gärtner des Lebens, sage ich immer. Was heißt das? Ich begleite in Entfaltungsprozessen, und zwar unterschiedlichster Art, und das äußert sich dann darin, dass ich, was ich einerseits Buchautor bin, andererseits Startup-Unternehmer, Organisationsentwickler, systemischer, das ist meine Studienrichtung im Doktorat gewesen und auch 12 Jahre mein unternehmerischer Fokus. Früher vor der Politik. Ich bin Ex-Politiker, Ex-Parteigründer.
Neos, falls wir nicht Neos, mitbekommen
ja,
haben.
Seriengründer, wenn man so will, weil ich auch Ehrenamtlicher bin seit 30 Jahren. Also viele Vereine mitgegründet. Ich bin Vater, ich bin Ehemann. Ich bin so ziemlich einiges, aber mache eigentlich immer das Gleiche. Nicht dasselbe, sondern das Gleiche. Das heißt, ich bin Gärtner des Lebens und mir taugt das, wenn das Leben in all seiner Pracht und Üppigkeit in die Entfaltung kommt. Bei Menschen, bei Organisationen, bei Teams, bei Kindern, bei Vereinen, bei Unternehmen, wo auch immer. Also bei Ländern, Kontinenten, Planeten.
Also ein umtriebiger Mensch, und du hast bei deinem politischen Abgang oder parteipolitischen Abgang diese schöne Metapher, also dieses Wortbild geprägt, du willst Pilot und nicht Passagier deines Lebens sein. Hast jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, wo du über den Prozess bei dir selbst schreibst, und darüber möchte ich heute gerne mit dir reden. Beschreib uns bitte mal zu Beginn, was meinst du denn überhaupt damit, Pilot und nicht Passagier sein?
Pilot des Lebens heißt, das Leben und die Dinge in die Hand zu nehmen und selbst Richtung zu geben. Also nicht in einem Gefühl, Bewusstseinszustand, in einer Haltung zu verharren, die da lautet, ich bin ein Opfer und ich bin irgendwie Passagier der Erwartungen meines Umfeldes, der Erwartungen meiner Mutter und meiner Partnerin und meines Taufpaten und meine Arbeitskollegen, nein, wir sind geboren zum aufrechten Gang, und ja, ab und zu sind wir Opfer von Krankheit, von Unfall, von Pflegebedürftigkeit, manche zum Glück ganz, ganz wenige in Österreich von ganz, ganz bitterer Armut, aber ich würde sagen, weit über 90% der in Österreich lebenden Menschen haben alles, was es braucht, um Pilot zu sein. Und wir müssen es nicht jeden Tag sein. Du kannst ab und zu am Abend natürlich auf der Couch liegen wie ein toter Hund und einfach sinnlos durch die Sender zappen.
Podcasts hören.
Und Podcasts hören, ja. Ab und zu werden wir aufstehen mit dem falschen Fuß und kleine Depri-Phase ausfassen, möge sie rasch vorbeigehen. Ja. Wenn Krankheit zuschlägt oder solche irgendwie Wechselfälle des Lebens, dass wir wirklich zum Opfer gemacht werden, ein paar Tage, Wochen, Monate, dann springt zum Glück in Österreich und in etlichen Ländern Europas und an anderen Orten in der Welt das Sozialsystem ein. Das ist der European Way of Life. Also dieser europäische, das europäische Lebensmodell halte ich sehr hoch. Das hat was auch mit unseren Sozialstaaten zu tun. Ja. Dass wir uns ausgemacht haben, falls ich aufgrund der Wechselfälle des Lebens zum Opfer werde, zum Passagier werde, dann haben wir uns ausgemacht gemeinsam, dann trägt dich die Gemeinschaft, bis du selbst wieder Richtung geben kannst. Hm. Das ist wichtig, dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Hm. Muss aber enkelfit sein. Das war immer mein politisches Credo auch. Also wir müssen die Sozialsysteme sonst so bauen, dass sie für unsere Enkel auch noch halten. Das heißt, du kannst nicht über 60 Jahre jedes Jahr Schulden machen, das geht sie nicht aus.
Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für die halbe Stunde, die wir uns nehmen wollen. Es gab dann, also die Grundidee ist, man entscheidet selbst, in welche Richtung es geht. Und genau. Man sitzt nicht wo drin und jemand anderer oder die Gesellschaft entscheidet das für einen.
Ich kann
einen.
Ein Beispiel nennen, wenn es hilfreich ist. Bitte. Also ich habe ja nach meiner politischen Phase da begonnen, meine Haare wachsen zu lassen. Kein einfaches Unterfangen, nicht? Hohe Geheimratsecken. Die Frage war, ist da überhaupt was zu machen? Dann habe ich da meinen Friseur gefunden, der großartig ist, ein türkischstämmiger Österreicher, schwul. Der ist Pilot des Lebens, finde ich, großartig, weil es ist nicht sehr naheliegend, dass wenn du türkischstämmiges Kind bist in Österreich, dass du irgendwann in ein Outing gehst und sagst, ich bin schwul, das ist nicht so der Gassenhauer und der Auftrittsapplaus, fürchte ich, und dann noch Friseur, auch nicht so naheliegend. Und dann komme ich eines Tages zu meinem Friseurtermin und dann ist der nicht da. Denke ich mir, scheiße, gell? Also, ich kann ja meine Einjahresoperation hin zu einer gelingenden Frisur nicht irgendjemand anvertrauen. Dann ist da die Pia. Ja, junges Mädel, denk mal, ui, ja. Und dann fängt die Pia an schneiden. Dann merke ich, oh, die liebt ihren Job. Gell? Sag ich, du liebst deinen Job. Sagt sie, jawohl. Sag ich schreibe gerade ein Buch über Berufung und so. Über Selbstwirksamkeit und über das Leben in die Hand nehmen und sei Pilot. Sag ich, wie war das bei dir? Sagt sie, hey, meine Eltern haben einen Gastrobetrieb gehabt und die haben gesagt, hey, du musst eine Gastrolehre machen, damit es Sinn macht für die Familie. Sie war also Passagierin der Erwartungen, Wünsche, Aufträge ihrer Eltern. Dabei hat sie nichts anderes geliebt, schon als Schülerin, sagt sie, bei den berufspraktischen Tagen, als die Haare aufzukehren im Friseursalon. Etwas, was wahrscheinlich 99% der Österreicher sagen, boah, das ist irgendwie, das brauche ich gar nicht. Gell? Sie hat es geliebt. Das ist das Schöne, wir Menschen sind so unterschiedlich. Jeder liebt was anderes. Ne? Darum geht sich auch für jeden was aus. Jeder liebt auch jemand anderen möglicherweise. Ne? Und sie sagt, ja. Dann habe ich die Lehre gemacht, Gastrolehre. Und am letzten Tag der Lehre bin ich gekommen, habe ihnen den Abschluss auf den Tisch gelegt. Und gleichzeitig meinen Lehrvertrag als Friseurin. An dem Tag ist sie von der Passagierin fremder Erwartungen, Wünsche, Aufträge zur Pilotin ihres Lebens geworden und gesagt, ich gebe Richtung. Ich weiß, ich habe die Stimme meines Herzens gehört und ich folge ihr. Das ist der Auftrag der Piloten, die Stimme des Herzens zu hören und zu folgen und dann Richtung zu geben im Leben als Pilotin, als Pilot.
Um in deinem Bild zu bleiben, ist das Flugzeug, das man steuert, dann vor allem der Beruf? Du schreibst auch in deinem Buch, was du über dich schreibst und über diese Prozesse sehr viel über deine Arbeit. Ist es vor allem der Beruf, den man steuert?
Nein, wir sind natürlich ein Gesamtkunstwerk. Eine meiner Berufungen ist Vater sein. Eine meiner Berufungen war Parteigründer. Die Berufung des Parteigründers ist nach 7 Jahren abgereift. Das heißt, Auftrag erfüllt. Mission abgeschlossen, weil diese junge Partei dann ein junger Erwachsener war. Und natürlich kann da immer noch was schiefgehen. Das wissen wir alle als junge Erwachsene. Oder es können auch mittelalterliche Erwachsene aus der Kurve fliegen, siehe Grüne, und sind rausgeflogen aus dem Parlament. Oder auch ältere Damen, siehe SPÖ, können ganz seltsam drauf sein. Ne? Also Wann ist eine Partei erwachsen? Ich habe das Gefühl, wir waren draußen aus dieser Startup, aus dieser Gründungsphase und habe gesehen, ich bin zum ersten Mal gut ersetzbar. Und da hat meine andere Berufung, die des Vaterseins, der Vaterrolle und des Ehemanns, auch zwei Berufungen, die relativ fett in meinem Leben dastehen, ja, die haben gesagt, hey, wir brauchen dich hier, wenn du da drüben ersetzbar bist in dieser politischen Bewegung, weil quasi die Gründungsphase abgeschlossen ist und weil es dort eine gute Nachfolge gibt. Bei uns hier im Familiensystem, in der Familie, gibt es keinen Plan B, keinen Stellvertreter oder noch nicht, nicht, um das irgendwie humorvoll zu rahmen. Und da habe ich gewusst, was ich zu tun habe. Und mein Herz hat gesagt, gib da Stösser. Ich hätte noch im Parlament bleiben können. Damals, aus der Perspektive, waren es noch 4 Jahre. Ein gut bezahlter Job. Zum ersten Mal auch ist ziemlich gut gelaufen. Es waren ja auch ein paar ziemliche Arschjahre dabei, nicht? Wo wir ein bisschen als die Loser gehandelt wurden und so eine unsichere Aktie und so shaky, so wuh, ne? Ein bisschen alles. Und das ist halt beim Aufbau von was Neuem auch die Phase der Unsicherheit. Und ja, ich habe aber das Gefühl gehabt, würde ich jetzt bleiben und nicht der Vaterrolle den Vorzug geben, dann ging es zu sehr ums Ego oder um Materialismus, nicht um den Dienst an der Sache. Als Parteigründer war ich ja im Dienst einer Sache unterwegs und dieser Dienst war abgeschlossen. Ich hätte sicher einen sinnvollen Job noch machen können und launige Parlamentsreden halten und was ich was alles. Aber die Familie braucht mich jetzt. Mehr als die Jahre davor, weil ich einfach 7 Jahre abgehoben habe vom Konto meiner Frau und das war ausgefahren. Punkt. Mhm. Ja.
Ich finde das wahnsinnig spannend, deinen Zugang, und du scheinst schon sehr weit in der Reise zu dir selbst zu sein. Ich merke das in meinem Umfeld, bei Freunden, aber ich glaube generell bei vielen Menschen, dass die eher noch das Gefühl haben, sie sind Passagier. Man fühlt sich getrieben vom Job und von Verpflichtungen und von Erwartungen, wer man denn zu sein hat und was man zu machen hat. Wie fängt man diesen Prozess an?
Erstens sollen und dürfen wir akzeptieren, dass es so ist, dass wir halt dieses FOMO haben, dieses Fear of Missing Out, diese Angst, etwas zu verpassen. Und ich sage mal, ich bin eine ganz deine Generation, ich bin eine drüber, altersmäßig. Ich verstehe, dass eure Generation das ganz massiv hat, weil wir haben ja jetzt auch gerade frisch die Jugendstudie am Tisch, dass die Mehrheit dieser Generation, der Generation Z, Generation Z, also jener, die gerade ins Arbeitsleben einrücken oder aus dem Studium sind oder am Ende ihrer Ausbildungen, also sage ich jetzt mal von 15 bis 30, dass die mehrheitlich zur Auffassung gekommen sind, ui, scheiße, wir werden nicht das Wohlstandsniveau unserer Eltern erreichen. Das ist schon länger im Raum, wir diskutieren das in der Soziologie und so weiter schon länger, aber jetzt ist es mehrheitlich als Befindlichkeit angekommen in der Bevölkerung, in dieser Altersgruppe. Und das macht was mit euch, weil natürlich seit 45 ist es immer aufwärts gegangen. Für 3 Generationen gab es nur eine Richtung, aufwärts. Jetzt gab es sicherlich Ausreißer und für manchen ist es nicht ausgegangen und für manche, aber für die Mehrzahl natürlich aufwärts. Und da kommt eine Generation jetzt, die sagt, wow, scheiße, werde ich jemals ein Auto haben in meinem Garten? Nein, weil ich werde nicht einmal einen elenden Garten haben. Ne? Ich vermag das nicht. Ne? Weil ich nicht einmal quasi die aus der WG rauskomme, die irgendwann lustig war, aber nach 8 Jahren vielleicht zipft. Ne? Ich geht sie nicht aus materiell. Und natürlich schon in der Ausbildung sagt man, ich muss hier noch ein Praktikum machen und dort noch eine Erfahrung. Ich muss es in meinem Lebenslauf haben, weil sonst geht sie das überhaupt nicht aus. Ne? Werde ich ein Schwarzbrot haben zu Hause. Also ich verstehe das, dass das Druck macht. Dass das nicht nur lustig ist. Ihr seid die Generation, die so viele Möglichkeiten hat wie keine Generation zuvor in der millionenlangen Geschichte unserer Spezies. Aber wie geil ist das denn? Aber ihr habt auch so viele Entscheidungen zu treffen wie keine Generation zuvor. Die Qual der Wahl war nie so groß. Wie soll ich meine Haare tragen? Muss ich entscheiden. Wie soll die Jeans ausschauen? Was soll ich anschauen im Fernsehen oder streamen? Ich hatte in meiner Kindheit 2 Sender. FS1 und FS2 und im Vorarlberger Oberland, in den Bergen. Das Unterland, die haben schon einen Schweizer einer gekriegt. Das war uns sehr verdächtig. Das war nahe an Sodom und Gomorra. Das war nahe schon an der Unmoral, nicht? An der Versauung, an zu viel, an Reizen, an Überflutung, an Information, an Möglichkeiten, an Verführungen. Ja, hey. Dann haben wir in den 90er Jahren, das sind lange Antworten, gell? Aber in den 90er Jahren kam in der Soziologie das Wort Multi-Optionen-Gesellschaft. Und ich kann mich erinnern als Student, das haben wir cool gefunden. Also ich habe jedenfalls das toll gefunden, dass jemand, ein gescheiter Geist, einen Begriff gefunden hat für das, was uns auf die Pelle rückt, ja, was uns im Nacken sitzt, diese vielen Optionen in den 90er Jahren. So, diese vielen Möglichkeiten, ein Ozean an Möglichkeiten. Und dann in den Schuhen gegangen meiner Kinder jetzt, gell, die sind zwischen 9 und irgendwie 13, ist natürlich das Tempo und die Anzahl der Optionen der beginnenden 90er Schlafwagentempo. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Tempo jetzt. Und wir haben viel dazugelernt auch. Wir sind zum Beispiel, wir können viel besser mit Widersprüchen umgehen. Also wir haben ja geforscht da mit der Uni Wien auch für mein vorletztes Buch irgendwie, die vierte Kränkung, gemeinsam mit Barbara Gubak, haben wir mit der Psychologie-Diagnostik an der Uni Wien geforscht. Wie können wir auf der positiven Seite bleiben in dieser VUCA-Welt, in dieser volatilen, also in dieser sich schnell veränderten und in dieser unsicheren, in dieser komplexen und ambivalenten, widersprüchlichen Welt, VUCA-Welt. Das ist eine Bewusstseinshaltung, ein Mindset, das damals geboren wurde in den 90er Jahren vom US Army War College, also vom amerikanischen Militär. Die haben gesagt, ui, der Kalte Krieg ist vorbei. Da war noch alles einfach, ne? Das habt ihr nicht erlebt. Im Kalten Krieg war alles einfach. Ich habe gestern einen Vortrag gehabt in Gmünd, das ist 300 Meter von der tschechischen Grenze. Dort hat die Welt geendet. Hinter dem Zaun waren die Bösen und wir waren die Guten. Es war alles schwarz-weiß. Heute flirrt die Welt in allen Farben. Und das ist unglaublich verwirrend, unglaublich fordernd, unglaublich bereichernd. Es ist alles gleichzeitig. Und dabei kannst du natürlich untergehen. Burnout und Zynismus und Arroganz und Ignoranz und lasst mir alle in Ruhe. Oder du kannst positive Strategien kultivieren. Das haben wir beforscht. Und die Königsstrategie hat mit Selbstführung zu tun. Know yourself, kenne dich selbst, erkenne dich selbst. Haben schon die alten Griechen gesagt, als sie ankamen da beim Orakel in Delphi, ne? Das war der Mittelpunkt der antiken Welt damals. Da sind die verwirrten alten Griechen hin, die gesagt haben, kann mir bitte jemand von außen sagen, was ich zu tun hätte? Ach, ich pilge nach Delphi. Das Orakel soll mir sein, was ich tun möge und was mich erwartet im Leben, Kesara, ne? What will be, will be. Und das finde ich cool, pädagogisch wertvoll und mit durchaus Humor versehen, finde ich, die alten Griechen haben diese Typen empfangen mit der Aufschrift, erkenne dich selbst. Also nicht der Wunsch, kann mir eine externe Autorität sagen, was gut wäre für mich. Du bist der größte Experte für dein Leben. Es gibt keinen größeren Experten für Andreas Sator als Andreas Sator. Und ja, auch dieser Experte darf ab und zu verwirrt, überfordert, depressiv, voller Selbstmitleid sein. Aber grundsätzlich bist du im Zuggeschirr für dein Leben.
Aber wie macht man das konkret? Ich kenne es aus unzähligen Beispielen. Man ist irgendwie im Trott gefangen, auch aus meinen eigenen Erfahrungen im Leben. Und man tut sich schwer herauszufinden. Ich habe dann sehr viele Bücher gelesen und viel selbst reflektiert und habe irgendwie rausgefunden. Aber ich kenne viele Menschen, die sich sehr schwer tun, Pilot oder Pilotin zu werden. Wie fängt man diesen Prozess an, sich selbst kennenzulernen und irgendwie seine Berufung zu finden? Und Experte zu sein für sich selbst ist ja, klingt ja gut, aber wie macht man das? Wie funktioniert das?
Es ist natürlich ein lebenslanger Prozess. Also als ich so irgendwie um die 20 war, haben wir gedacht, gell, irgendwie mit 30 bist du dann fertig und bist erwachsen und dann passiert nichts mehr, ne? Dann fährt das stabil dahin. Bullshit, ist ja Blödsinn. Wir wachsen bis zu unserem letzten Atemzug, bis zum Sterben und wahrscheinlich ist der Sterbeprozess der größte Wachstumsprozess unseres Lebens nach dem Geburtsprozess. Aber das ist jetzt einmal für uns hier weit weg, hoffentlich, für sehr viele. Wie geht man es an? Ich habe ein Modell in meinem Buch, das eben Pate steht auch für die einzelnen Kapitel. Das nennt sich High Five der persönlichen Entfaltung. Es sind 5 Schichtungen, wie die Entfaltung sich veranstaltet. Und die erste Schichtung, ich habe bewusst gesagt Schichtung, weil man kann sich das vorstellen wie Baumringe. Schichtung 1 ist noch aktiv, wenn sich der zweite Jahresring um den Ansa legt und so weiter. Schichtung 1 ist Bewusstwerden. Auch die Psychologie und die Psychotherapie sagt, ich kann im Leben nur was verändern, wenn ich den Status quo akzeptiere und integriere. Warum? Weil das ist meine Absprungbasis. Wenn ich meine Absprungbasis nicht kenne, kann ich schlecht irgendwo hinhupfen. Weil ich kann mich ja nicht einmal verorten in Raum und Zeit. Das heißt, Selbstreflexion, wie du gesagt hast, Andreas, ist manchmal schon sinnvoll, dass ich mich quasi in eine Position, quasi in einen Helikopter geistig erhebe und auf mich runterschaue und sage, was ist denn da? Wer ist denn der Andreas? In welche Welt ist er eingebettet? Was sind seine Talente, seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Erwartungen, seine Ängste?
Und sorry, dass ich dich unterbreche. Mhm. Hast du ein konkretes Beispiel, wie man das ja, vielleicht
natürlich.
Schafft?
Ja, natürlich. Ich habe ein Patenkind, der war oder ist Physiker, hat sein Doktorat dann abgeschlossen, sehr gescheiter Bursche. Aber natürlich Physiker, Kind der Naturwissenschaft. Und jetzt kam es zur Weiche, soll er in der Physik bleiben, an der Uni oder in die Privatwirtschaft gehen? Ui, da hat's ihn gebeutelt. Aber ist auch klar, der hat jetzt über Jahre wurde er trainiert, jedes Problem mit einer scheiß Formel zu lösen, so irgendwie. Der ist quasi extrem stark im Kopf trainiert. Aber wir sind eine Trias, also eine Dreifaltigkeit von Kopf, Herz und Bauch. Von Geist und Analytik und Intellektualität, von Herz, Herzensenergie und von Bauch, Intuition. Die unteren zwei, die haben wir in unserem Schulsystem nicht gut abgebildet, weil wir quasi 300 Jahre Hegemonie, Vorherrschaft der positivistischen, also der Naturwissenschaft und anderen Wissenschaften haben, die uns weit getragen hat. Ich bin großer Wissenschaftsfan. Aber die anderen sind ein bisschen vernachlässigt worden und abgespalten. Und dann hat er einen kleinen Preis gewonnen als Physiker und hat es gut investiert, weil er gesagt hat, okay, ich habe mir jetzt nach Südtirol, in Innsbruck studiert, in ein Wellnesshotel und gebe mir 5 Tage oder 3 Tage Ruhe. Die Schichtung 1, Bewusstwerden, ist ein Wahrnehmen. Und wahrnehmen kann ich nur gut, wenn ich innehalte. Weil unsere Welt ist so schnell, ist so laut, ist so dröhnend, ist so, alles will was von dir. 1000 Werbebotschaften, was du sein sollst, damit du attraktiv, gut, schnell, erfolgreich und überhaupt bist. Und nein, wir müssen einen Schritt zurück, einen Schutzraum bauen. Und das muss nicht immer ein Wellness-Hotel sein, wenn ich gerade keinen Preis gewonnen habe. Ich kann in den Wienerwald hocken, kostet mir gar nichts. Ich kann eine Tour machen am Jakobsweg nach Mariazell. Ja, muss nicht religiös sein. Ich kann mir in den Garten sitzen. Die Wege zu mir selbst sind zahlreich. In meinem Buch beschreibe ich einige, die sind so zahlreich wie die Menschen. Milliardenfach in Ausführungen, aber es gibt einige Königswege, das kann sein, jedenfalls die Liebe. Die Liebe ist die größte öffnende Kraft für uns Menschen. Da gehört die Selbstliebe dazu. Also sich selbst nicht als Defizitwesen zu begreifen. Wir sind so, wie wir sind. 15% der Österreicherinnen und Österreicher haben eine Behinderung. So what? Ja? Ich habe auch Phasen, wo ich gesagt habe, ich hätte gern mehr Haare auf der Stirn oder ich wäre gern größer. Oder ja, ich bin so, wie ich bin. Mit allem, was dazugehört, in all seiner Pracht. Und dann haben einige verkühltere Wurzeln, weil sie halt nicht so eine tolle Kindheit gehabt haben. Es ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben. Deswegen noch nicht in die Opferhaltung gehen und sagen, es ist nicht so gut gelaufen. Es ist, wie es ist. Bewusst wahrnehmen. Und dann eben die Talente, Bedürfnisse. Dann auch Dinge, Schichtung 2, loslassen. Dinge loslassen. Hm.
Was mir mal total geholfen hat, ich habe irgendwo die Idee aufgeschnappt, einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben.
Ja, schön.
Also sich selbst kennenzulernen, jetzt anzunehmen, man ist tot und jetzt schreibt man, was man.
Genau.
Wer super man war. Idee.
Hast du das noch parat irgendwo, schätze ich, oder? Ich habe auch solche Dinge. Oder das Leben, mein gutes Leben in 7 Jahren zu malen, zu zeichnen, das mache ich mit Top-Managern ab und zu. Sag, jetzt dazu mal malen. Ich möchte gerne eine Zeichnung das nächste Mal, wenn du kommst. Ihr seid alle im Schädel. Und ich habe das früher auch gemacht, als ich Ende 20 war. Und ich kann mich erinnern, habe ich eine Gruppe begleitet in Brüssel, im Europaparlament, junge Unternehmer. Und irgendwie habe ich ein bisschen eine Depri-Phase gehabt, Selbstmitleid, wie geht's in meinem Leben weiter? war ich so reich an Möglichkeiten und ich bin jetzt kein Rich Kid, ne, aber wenn ein Bergbauernpuppe, aber das Leben hat es durchaus gut mit mir gemeint, habe aber auch viel gearbeitet dafür. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich auch mal das, was ich da immer mit meinen Coaching-Kunden damals schon gemacht habe. Mich selbst coachen quasi. Mal mal dein gutes Leben. Privat, beruflich, körperlich, sportlich, Hobbys, also nicht Erwerbskontext. Und das ist ein Download aus sich selbst. Ja? Das kommt dann aus der Herz- und Bauchgegend. Und dann habe ich da ein Bier bestellt am Place du Luxembourg, hinter dem Europäischen Parlament in Brüssel. Nach 20 Minuten war das Ding fertig. Es geht nicht darum, ob du gut malen kannst. Und dann habe ich da drauf geschaut und gedacht, ist das abgefahren? Da war nämlich ein Garten und ein Gartenzaun, das habe ich damals für ziemlich spießig erachtet. Dann war da eine so Family Van, so eine Familienkutsche, und man dachte, alter Schwede. Dann waren da zwei Kinder, die Fußball gespielt haben im Garten, dahinter war eine Großstadt, ein Flugzeug, das war so irgendwie Symbol für die Welt oder für den Piloten, keine Ahnung. Eine Frau, ich war damals solo. Hättest du mich gefragt auf der Tonspur, hätte mir das nie zugestanden, das zu artikulieren, auszusprechen. Das hätte mir scheiß Angst gemacht oder ich hätte mich selber lächerlich empfunden. Aber ich habe es schon gewusst. Der Bauch, das Herzen sind oft weiter. Und wenn du zum Beispiel, wie du sagst, dass du sagst, entwirf deinen eigenen Grabstein. Das habe ich jetzt auch gemacht für eine ORF-Sendung, bin ich durch Österreich gefahren mit dem Sarg und die Leute haben den Sarg liegen können. Gibt's ja tausende alte Traditionen, Memento Mori, also seid ihr deiner Vergänglichkeit bewusst. Der Tod ist der beste Coach des Lebens. Angenommen, du hättest nur noch ein Jahr, was wäre da wichtig? Noch ein paar goldene Sneakers kaufen? Bullshit, deinen besten Freund treffen oder, keine Ahnung, ein Buch schreiben, einen Baum pflanzen, Kinder kriegen, whatsoever. Es ist dein Leben. Aber es wird irgendwann vorbei sein und investier sinnvoll. Und das soll aber auch keinen Druck machen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hui, der macht mir noch mehr Druck. FOMO, Fear of Missing Out. Nein, nein. Loslassen von zwänglerischen Vorstellungen, was ich sein muss. Hineinhören, was dein Herzen sagt, was du schon bist. Niemand muss was werden. Jeder ist schon was von uns. Und die Talente sind ein ganz guter Wegweiser. Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also sich fragen, was kann ich gut, was mache ich gern? Jeder von uns kann was. Es ist nicht damit getan, ins Zeugnis zu schauen und zu sagen, wo ich habe leider keine Eins, ich kann nichts. Unsere Schule bildet nur einen geringen Ausschnitt dieses reichen Spektrums der Spezies Mensch ab.
Und du hast ein schönes Bild in deinem Buch. Es ist mit unseren Talenten oder mit unserem Selbst. Es ist wie mit dem Gras, das wächst langsam und man kann nicht dran ziehen, dann reißt man es aus. Ja. Man muss es wachsen lassen.
Genau. Also wenn du ein Gärtner des Lebens bist, kannst du nicht sagen, jetzt ziehe ich an den Pflanzen, dann wachsen sie schneller. Nein, du kannst mit der Gießkanne drum herum gehen. Du kannst ein bisschen düngen. Du kannst vielleicht einen Vorschlag machen fürs Ausdrehen des Standortes, damit die Sonne einen anderen Einfallswinkel hat oder mehr Sonne. Aber du bist nicht das Wachstum. Das Wachstum findet statt. Also die Hebamme sollte auch nicht sagen, ich habe ein Kind bekommen. Das Kind kommt erstens von selbst und wann dann aus der Mutter. Und die Hebamme hilft aber dabei. Ja? Das Leben kennt Entfaltung als die Hauptrichtung. Es ist ein stetes Werden hin zur Reife.
Was ich auch ganz spannend finde, ist der Gedanke in deinem Buch, damit man zu Neuem kommt, muss man Altes loslassen. Mhm. Und du schreibst da von einem Experiment, mal für ein paar Tage zu probieren, drei Dinge loszulassen. Ja. Und du schreibst da zum Beispiel Gewohnheiten, Kränkungen, Vergangenheit, gewisse Funktionen, Geräte, vielleicht was Materielles, nervige Mitmenschen, Erwartungen, sich ganz bewusst drei Dinge auszusuchen und die mal ein paar Tage nicht zu machen, die genau. Man sonst immer macht.
Weil der Brite sagt, only an empty hand can receive, also nur eine leere Hand kann empfangen. Und das ist so. Wir sind alle so, wir sind jene Generationen, die so angefüllt sind mit Materie wie noch nie zuvor, auch in der Geschichte der Menschheit. Und wir haben auch so viel zu tun. Es nehmen uns so immer mehr Roboter und Computer Arbeit ab, aber es wird nicht weniger. Unsere Hände sind voll, wir können ja gar nichts Neues, Großes aufnehmen. Das heißt, wenn ich die Idee habe, ich möchte was Neues in mein Leben lassen, dann muss ich dafür Platz machen. Und ich sollte noch nicht sagen, ich will das Neue dann am Freitag um 14 Uhr in die Hand nehmen, deswegen lasse ich das Alte um 13.59 Uhr los am Freitag. Nein, das ist auch eine Form der Entfaltung, ist aber wie quasi mit der Stoppuhr auf den Berg zu gehen. Du bist schneller dort, aber du hast keinen Blick für die Schönheiten unterwegs, die Menschen, die dir begegnen, die Tiere, die dich begleiten, der Fuchs, der da was flüstern will, die Dotterblume, die dich anlacht, der alternative Gipfel, der dich einlädt im Sonnenlicht. Nein, du bist schneller dort. Das ist eine Form der Entfaltung, das ist aber so... Entfaltung ist... Das heißt, dieses Loslassen, ohne schon die Detailabsicht zu kennen, was mich dann wieder sofort anfühlen wird, ist die Königsklasse. Da kommen ganz viele Ängste beim Loslassen. Was sagt mein Papa? Was sagt meine Partnerin? Was sagen meine Nachbarn? Werde ich überhaupt was zum Essen haben? Wird das gut gehen können? Werde ich jemals wieder eine Arbeit, einen Partner, eine Freude finden? Keine Ahnung. Ja? Da darf man die Ängste auch akzeptieren, als die können wir nicht zertreten und vernichten, die gehören zu uns. Wichtig ist, dass uns die Angst nicht reitet, sondern dass wir sie reiten. Ich bin der Pilot meines Lebens, nicht die Angst, aber sie ist Teil von mir. Und ich sage, ja, liebe Angst, schön, dass du da bist. Du erinnerst mich daran, dass ich lebendig bin. Ich biete dir an, Sitzplatz 22F, bitte nimm Platz auf meinem Flug. Ja. Und dann wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo die Angst aufsteht und wieder nach vorne kommt ins Cockpit und sagt, soll ich übernehmen? Und ich sage, nein. Und ab und zu übernimmt sie auch. Und dann schaue ich dazu und dann bin ich aber wieder in Schichtung 1 bewusst werden und sage, hey, eigentlich bin ich der Pilot. Schlechte.
Was ich an dir so bewundernswert finde, ist deine scheinbare Wurstigkeit, auch als du in die Politik gegangen bist. Du warst immer schon ein eigener Typ, hast dann für die Medien Bäume umarmt und hast einfach dein Ding gemacht. Und ich glaube, was vielen schwerfällt in diesen Prozessen, ist eben das Umfeld, die vielen Passagiere rund um einen. Was sagen die, wenn man aufsteht und nicht mehr sitzen bleibt? Und vielleicht gibt's blöde Blicke oder blöde Gespräche bei einem. Wie geht man damit um?
Es ist wichtig, in diesen VUCA-Zeiten, also diesen volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalent widersprüchlichen Zeiten, dass wir den Maßstab, was wichtig und richtig ist, in uns tragen. Weil wenn er nicht dort ist, wirst du tagtäglich degradiert zum Passagier, natürlich. Weil wer sich nicht definiert, der wird definiert. Wer nicht handelt, der wird behandelt in Zeiten wie diesen. Und die dich behandeln, die meinen es nicht immer gut. Die wollen dich als willigen Konsumenten, die wollen dich als einer, der die Hacken für dich macht oder der die Drecks, keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die es gut meinen mit dir, also ich will da nicht die Paranoia sehen. Aber natürlich gibt es auch viele Interessen, die nicht in deinem Sinne sind, da draußen in der Welt. Und denen zu entsagen ist gar nicht leicht. Auf welcher Basis soll ich denen entsagen? Wie soll ich die tausend Optionen beurteilen, die täglich an mich herangetreten werden? Ja, also, das ist selbst beim Scheißhäuselpapier kaufen musst du entscheiden heutzutage. Nicht? Rosa oder weiß, mit Blumen oder Sprüchen und vier- oder fünflagig oder keine Ahnung. Das ist, haben wir eh im kleinen Finger mittlerweile, aber das ist alles, kostet alles quasi Arbeitsspeicher. Ja, und irgendwann ist halt 100% unser Arbeitsspeicherleistung besetzt und deswegen musst du aussortieren. Ich war doch in jungen Jahren ein ziemlicher Anerkennungsläufer. Das war das Bestimmende meines Lebens. Ich wollte gefallen, ich wollte beeindrucken und Applaus mag ich heute noch. Applaus ist Koks für die Seele, also nicht, dass ich Koks je genommen hätte oder brauche, aber wenn es so billig gibt auf der Bühne, Applaus, dann nehme ich es gerne mit. Ich liebe Applaus. Und zeig mal den Menschen, der das nicht liebt. Der hat ja einen Baufehler, ne? Da wünsche ich auch einen guten Therapieplatz dann. Also, aber die Frage ist, mache ich etwas nur für den Applaus? Das wäre grundfalsch. Ich darf den Applaus auch sehen, ich darf ihn anerkennen. Ich bin ein sozialbiologisches Wesen als Spezies Mensch. Und natürlich bin ich ein Solitär und ein Individuum und einzigartig, aber ich bin gebunden quasi als kosmische Funktion, sage ich, die einzigartig ist. Das ist ein göttlicher Funke, der in dir wohnt und der ist einzigartig. Aber der ist gebunden ins gemeinsame Ganze und in Verbundenheit mit anderen Wesenheiten und auch Menschen. Und insofern, ja, das ist ja, Applaus ist ja auch eine Form von Kommunikation. Und andere haben gefunden, ich habe das gut gemacht oder das macht Sinn auch für sie. Wunderbar. Aber ich darf nicht abhängig werden davon. Und Bühnenberufe sind natürlich ein Hund, nicht? Weil sie möglicherweise abhängig machen von diesem Applaus als Koks für die Seele. Und da muss die Dosis erhöhen. Jeden Morgen sitzen die Politiker dann und suchen ihr Bild in der Zeitung und die Schauspieler und alle, die in der Öffentlichkeit sind. Die sind alle irgendwie in der Nadel. Ne? Und ich habe das auch gemerkt. Und du musst immer wieder hinterfragen, bin ich noch an der Nadel oder ist die dominante Motivation Idealismus und der Dienst am Gemeinsamen und Gestaltung und so weiter. Und so kann es auch jeder Nicht-Politiker und Privatfrau und Mann sagen, okay, mache ich es für mich? Ich habe immer zwei Kontrollfragen gehabt. Ist es richtig? Ist es wichtig? Wichtig für mich, aber auch für die Welt und für meine Umwelt und für die Mitmenschen. Ist es richtig auch für die Welt, aber auch für mich? Zum Beispiel die Entscheidung, dann Neos zu übergeben, ist Neos wichtig? Ja, ich halte es für wichtig und ich respektiere, dass da draußen wahrscheinlich Millionen sind, die sagen, ach, der nimmt sich aber für sehr wichtig, ich halte Neos nicht für wichtig. Ist okay, ich halte es für wichtig, kann das auch mit einer ganzen Doktorarbeit begründen, warum Österreich eine neue Kraft der Mitte und Vernunft braucht, weil es in einem Neuerfindungsprozess ist, damit eine neue Machtmechanik mittelfristig auch möglich ist. Das war mir unendlich wichtig, so wichtig, dass ich mein ganzes Leben dafür auf den Kopf gestellt habe. Aber bin ich jetzt der Richtige, der diese Partei auch nach 7 Jahren weitere 5, 10 Jahre führen soll? Ja, ich wäre eine Option. Also ich war nicht der Falsche, aber ich habe im Augenwinkel erkannt, da gibt es auch andere Richtige. Und plötzlich schaltet die Ampel von grün auf orange blinkend, so irgendwie, Achtung, es ist nicht mehr das einzig Richtige. Und quasi bei meiner Berufung als Vater ist es richtig und wichtig, dort mehr Zeit zu investieren, war natürlich die Ampel auf rot im Sinne von, im Moment investierst du nicht genügend, also du bist nicht richtig da, wenn man so will, ja, weil oft eh nur einmal die Woche da bist am Abend, unter der Woche, und dann schaust du durch die Leute durch, falls du noch jemanden triffst am 10 am Abend, weil du sagst, am 11 habe ich nochmal eine Telefonkonferenz, ne? Ja, und diese zwei Fragen kann jeder auf sich anwenden. Was ist richtig, was ist wichtig? Und das nicht nur vom Bauch her zu entscheiden, sondern nachspüren mit dem Herzen. Nachspüren mit dem Bauch, Intuition. Das kann man üben, das ist ziemlich schwierig. Ich habe das auch mit 15 begonnen zu üben und übe heute noch. Und jetzt bin ich 46. Also das ist ein ewiger Prozess.
Und wenn man sich aber verändert oder wenn man wie du für eine Sache sein ganzes Leben auf den Kopf stellt, und jetzt muss man nicht gleich eine Partei gründen, aber wenn man vielleicht seine Prioritäten im Leben ändert oder zu sich findet oder einen anderen Weg einschlägt, dann heißt das aber wahrscheinlich auch immer, dass sich gewisse Dinge verändern, auch in den Beziehungen. Man muss vielleicht liebe Kollegen sich von denen verabschieden. Vielleicht findet man in seiner neuen Berufung oder in seiner neuen Welt auch mit manchen alten Freunden oder Beziehungen nicht mehr zur Rande. Also das ist ein großer, schwieriger Prozess.
Ja, absolut, ja. Ja, das Leben ist ein Kommen und Gehen, auch mitunter von Menschen. Da ist immer ein bisschen Wehmut dabei. Irgendwie, wenn es wirklich wichtige Menschen waren, dann behalten sie auch einen Platz in deinem Herzen. Also ich habe eine Beziehung gehabt, die 6 Jahre gedauert hat und die ist dann auseinandergegangen und das war so schwierig. Boah, das war so. Und das hat so wehgetan. Und die hatte noch einen. Ist der Schmerz verschwunden. Ich kann ihn noch irgendwo nachspüren als so ein kleines Eck Traurigkeit, dass das so sein hat müssen, aber ich konnte es nicht besser. Aber es ist ein liebevoller Platz geblieben für diese Beziehung und für diesen Menschen. Ich trage sie mit in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt will oder ihr Recht wäre, keine Ahnung. Ja, aber mein Papa ist verstorben. Ich habe eine Standleitung zu ihm. Wo immer er ist, ich weiß es nicht, aber ich habe eine Standverbindung. Ich trage ihn mit, jeden Tag. Ich kann immer reden mit ihm. Und so ist es natürlich. Leute kommen und gehen und manches passt dann nicht mehr so in mein Leben. Aber gestern hat mir auch bei einer Buchlesung eine Frau gefragt, ja, wie ist das? Sie ist ja auch in einem Veränderungsprozess und das ist schwierig für ihr Umfeld. So, ja, aber das ist deinem Umfeld zumutbar, wenn es von Liebe getragen ist. Wenn es richtig und wichtig ist für dich, dann ist es nicht Egoismus, sondern ist es Selbstfürsorge und Selbstliebe. Und das ist die Voraussetzung, dass du auch selber dann lieben kannst und auch Verantwortung für das große Ganze, für die Gemeinschaft, für die Familie, für das Dorf, für das Land, für das Unternehmen, für die Organisation, für den Verein übernehmen kannst. Jemand, der mit sich selbst nicht im Reinen ist, der ist kein guter Skivereinsobmann, weil er dort auch irgendwie die Dinge nicht gut zusammenhalten kann. Und mit sich im Reinen ist nie 100%. Ne? Wir sind schon immer eine schimmernde Wesenheit, also das, aber halt so irgendwie Richtung 100%, das wäre die Annäherung. Ne? ja, also natürlich, und wenn's dein Umfeld wirklich lieb, von Liebe getragen, gut mit dir gemeint hat oder meint, dann akzeptieren sie das auch nach einer Phase des Widerstands oder der Ablehnung oder sonst was. Aber irgendwann akzeptieren Sie das auch, dass hier eine liebevolle Entfaltung unterwegs ist. Und wenn Sie das nicht akzeptieren können, also dann ist es um was anderes gegangen. Dann ging es um deren Ego. Oft finden sich ja auch zwei Bedürftige. Ne? Also war auch mal in einer Dreiecksbeziehung in meinen Jugendjahren. Da hatte aber einen relativ klaren Blick drauf, dass sich hier drei Bedürftige gefunden haben. Und das will ich gar nicht abwerten. Das war halt so. Wir haben es alle nicht besser gewusst und können. Aber es war halt so in Schieflage. Ich will auch nicht sagen, dass Dreiecksbeziehungen verboten sind, soll jeder machen, was er will, aber das ist halt sehr viel
Asymmetrie. Vorletzte Folge ging es um Polyamorie.
Ja, ich habe halt gerade ein
spannendes Thema.
Super spannendes Thema. Ich habe gerade unterwegs da für Puls 4, 19. November, die Ausstrahlung von Strolz trifft Mann. Und da hat mir einer der Männer, den ich im Wald getroffen habe, beim Man in the Woods, bei einem Männerlager, angeboten, dass er einsteigt bei uns daheim. Im Sinne der Polyamorie. Und wir haben das dann diskutiert, weil es spannend ist, eine spannende Sendung, glaube ich, auch gerade für junge Menschen. Nicht nur für Männer, weil wir leben ja in einem wilden Gemeinschaftstanz aus Frauen und Männern. Also das war sehr berührend auch. Also da schauen wir uns ähnliche Fragen an.
Mhm. Der letzte Punkt, den ich gerne noch mit dir besprechen würde, wäre das Thema Dankbarkeit und den positiven Zugang zum Leben finden. Du schreibst im Buch auch von Viktor Frankl, einem sehr bekannten Psychologen, der im KZ eingesperrt war, und ein berühmtes Buch, Trotzdem Ja zum Leben sagen, oder so heißt das circa. Also auch unter den widrigsten Bedingungen etwas Positives zu finden oder einen Zugang zu finden, der so ist. Und du hast ein ganz nettes Beispiel von einer Freundin, die einen Dankbarkeits-Adventkalender verfasst hat, was ich mir jetzt zum Ziel gemacht habe für den Dezember. Mhm. Kannst du uns noch dazu was erzählen, bitte?
Ja, das hat sie mir erzählt. Dann habe ich gesagt, du, schick mir den einmal, ich würde den gerne in mein Buch aufnehmen. Die Dankbarkeit ist eine Tochter der Liebe. Und sie ist so eine großartige Kraft in unserem Leben, weil sie uns froh macht. Also du kannst jeden Abend im Bett liegen und fragen, für was möchte ich heute dankbar sein? Und es wird dir immer was einfallen. Selbst wenn du mit Krebs auf der Intensiv liegst. Glaube ich. Ne? Also ich will jetzt keinem zu nahe treten, also ein Zyniker hat es selber noch nie gehabt. Nein, ich habe natürlich auch mit Krebs kranken Kontakt gehabt, auch in ihren letzten Tagen. Und ich glaube, man kann so haben, dass das so ist. Die Dankbarkeit kann für Großes und für Kleines sein. Und sie ist immer in ihrem Wesen eben eine Kraft, die Zufriedenheit und Frohmut stiftet. Und meine Freundin und Bekannte, die bedankt sich halt, dass sie halt in der Früh den Bus noch erreicht hat. Oder dass zum Glück die Mutter nach dieser Untersuchung keine böse Diagnose bekommen hat, wie befürchtet. Oder dass ihr halt Anna geholfen hat. Oder dass sich heute die Kinder bedankt haben und so gefreut haben für dieses Geschenk, dass das Essen so geschmeckt hat. Keine Ahnung. Also das ist ein Fokus, den wir alle stiften können. Der kostet 0 Euro, weil ab und zu fragen mich die Leute, das, was du da vorschlägst, ist für Rich Kids. Gell? Das ist für Leute, die Hosen voll haben und die Taschen und gut stinken können. Sagen, nein, das ist für fast alle. Also außer jene, die wirklich jetzt in ganz groben Notlagen sind und deren Arbeitsspeicher durch die Notlage quasi mit 100% gefüllt ist. Aber ich hoffe, dass sie da auch sukzessive ein paar Prozent freikriegen und die können sofort verwenden und das kultivieren. Man, die positive Psychologie ist ganz groß in den USA, kommt auch stärker nach Europa in den letzten Jahren. Die hat auch gezeigt, also das ist evidenzbasiert, wissenschaftlich bewiesen, dass wir unser Glück auch trainieren können. Das ist nicht was, was vom Himmel fällt. Wir können auch sagen, wir können den Beschluss fassen, ja, ich will glücklich oder glücklicher sein und dann Praktiken in das Leben integrieren wie Achtsamkeit. Riesengroße Bewegung weltweit, wird so groß sein Achtsamkeit wie heute Yoga. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren hat eine Cousine von mir leider schon an Krebs verstorben, Yoga nach Bludenz gebracht. Die Leute haben die für verrückt gehalten. Das war nahe an der Gotteslästerung. Und irgendwie komisch da so, diese Bewegungen und was macht die da? Heute ist es eine Riesenbewegung und keiner eurer Generation würde sagen, das ist elend oder komisch oder falsch. Man kann sagen, mag ich nicht oder wie auch immer. Aber Achtsamkeit wird so groß werden wie heute Yoga in 15 Jahren. Das sind Techniken, die auch wissenschaftlich basiert integriert werden können ins Leben. Kurzmeditationen, Körperwahrnehmungen, Dankbarkeit, whatsoever. Also ja, wir sind Piloten des Lebens. Wir können solche Dinge bewusst entscheiden. Und wir sind aber auch Passagiere von Hormonen, von Trieb und von Unfällen und Unbill des Lebens. Also ich will da abschließend nicht irgendwie den amerikanischen Motivationstrainer machen und sagen, das ist alles schwarz-weiß. Nein, ist es nicht. Aber ich will ein bisschen mehr auf die Farbenfrohheit des Lebens hinweisen.
Ich beginne jetzt gleich mit der Dankbarkeit. Danke, Matthias, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung.
Am Ende fasse ich immer zusammen, was ich mir von einem Gast mitnehme. Das ist für mich dieses Mal fast unmöglich. Man hat es vielleicht gemerkt. Ich finde de facto alles, was Matthias heute erzählt hat, absolut schlau und versuche das schon länger selbst so zu leben. Ich probiere es trotzdem kurz. Pilot oder Pilotin des Lebens zu sein heißt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, dem Leben Richtung zu geben, selbst zu entscheiden, wo es hingeht. Natürlich gibt es dann viel, das einfach passiert und das ist auch gut so, aber grundsätzlich sich bewusst zu sein, wer man ist, was man will und warum man aufsteht und auf diesem Planeten ist. Jetzt gibt's vielleicht einige oder sogar viele von euch, die damit nichts anfangen können, aber ein paar praktische Beispiele oder Übungen gibt es, die man ja zumindest mal probieren kann. Matthias hat es genannt, in den Helikopter zu steigen, mal aus der Vogelperspektive zu schauen, wer man ist und was man da eigentlich die ganze Zeit macht und mit seinem Leben anfängt. Da finde ich eine tolle Idee, einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben. Da vergisst man auch mal ein paar Tränen, aber es ist es absolut wert, und um zu verorten, wo man steht. Was Matthias gerne macht, ist, sein gutes Leben in 7 Jahren zu malen, also wirklich zu malen und nicht aufzuschreiben. Eine Übung, die ich vor Jahren extrem bereichernd empfand, war, mir mein eigenes Begräbnis vorzustellen. Also stell dir vor, du stirbst, dein Begräbnis findet statt und ein paar Leute dürfen über dich reden. Jemand aus deiner Familie, ein Freund, eine Freundin, vielleicht ein Arbeitskollege oder jemand aus einem Verein. Und was hättest du gerne, dass diese Menschen über dich sagen? Was willst du für sie gewesen sein? Und das heißt dann nicht, dass man nur für andere Leute lebt, aber man kommt so, glaube ich, gut drauf, was einem wichtig ist im Leben. Weil niemand wird dort stehen und sagen, ja, er hat das größte Haus gehabt und das beste Auto gefahren oder hat viele Doktortitel angesammelt oder extrem viel Geld verdient. Und am Ende noch ein Ding, das man bald probieren kann, das ich ebenfalls probieren werde, ein Dankbarkeits-Adventskalender. Also jeden Tag im Advent aufzuschreiben, eine Sache, für die man dankbar ist. Das war die heutige Sendung. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Zum Abschluss übernehme ich nochmal kurz das Mikro. Hier ist Julia, eure Hörerin des Monats. Zurzeit bin ich in Elternkarenz und kümmere mich um ein 10 Monate altes Baby. Unsere Lieblingsbeschäftigungen sind, wie wahrscheinlich von allen Eltern und deren Babys, Kästen aus, das Baby, und wieder einräumen, ich, der Müllabfuhr zuschauen und Tauben jagen. Aber hey, wieso sollten sich diese Viecher gemütlich hinsetzen dürfen, wenn ich es nicht darf? Meine Empfehlung heute ist Folge 232, Erklär mir Männlichkeit, weil hier einfach wirklich die Realität von ganz normalen Männern besprochen wird und ich es wichtig finde, dass sich dessen sowohl Männer als auch Frauen bewusst werden. So können wir uns gegenseitig besser verstehen und unterstützen. Mit dabei waren Valentina Pfattner und Thomas Peltmann. Die Produktion lag bei Sissi Grant und die Vermarktung übernahm das Team von Missing Link, Therese Iliasch und Stefan Lasnik. Danke an alle Unternehmen, die den Podcast durch Werbung unterstützen. Wer selbst Werbung schalten möchte, findet Optionen auf erklärmir.at/Werbung oder kontaktiert einfach direkt Missing Link. Und ein riesiges Dankeschön an alle, die den Podcast finanziell unterstützen. Du möchtest Bildung und Aufklärung fördern? Dann hilf mit auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit, eure Julia.